Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Das drückt mir jetzt gerade Tränen wieder in die Augen, wenn ich daran zurückdenke. Das ist wirklich für mich, kannst du sagen, der Lohn für diese Arbeit. Wenn du kannst sehen, wie sich junge Menschen, wie sich erwachsene Menschen können weiterentwickeln. Die würden sich mit größter Wahrscheinlichkeit auch sonst weiterentwickeln. Aber wenn du kannst ein Teil sein von dem und kannst sehen, wie Leben positiv verändert werden, dann berührt mich das extrem.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Mit meiner ganzen Ausrüstung habe ich mich für das Vis-à-vis aufgemacht in Saargau. Mikrofonständer, der grosse Rucksack, Mikrofon, Kopfhörer und technische Geräte, mein eigener Rucksack oben drauf und auch noch der Laptop, so schwer beladen, bin ich in die Bankfiliale rein, wo mein Gast von heute arbeitet. Ich habe mich angemeldet, ich muss jetzt zum Chef, zum Leiter von dieser Bank, dem Bankdirektor Matthias Klöti. Sie hat mich ein bisschen gehäuselt angeschaut, die Bankangestellte, verständlich, so wie ich ausgesehen habe. Und so hat mich der Matthias Klöti in ein schönes, ruhiges Sitzungszimmer mitgenommen, mir einen Kaffee oder einen Tee angeboten und wir haben bald darauf gestartet mit einem mega spannenden Gespräch. Von Anfang an ist mir Matthias Klöti seine ruhige und überlegte Art aufgefallen. Er kennt sich aus mit Geld, hat jeden Tag damit zu tun, auch mit Menschen, die einen Haufen Vermögen haben. Und auf der anderen Seite hat er auch fast jeden Tag mit Menschen zu tun, die fast nichts haben. Vor Jahren ist der Geschäftsmann Matthias Klöti mit seiner Familie auf einer Reise, die alles verändert hat. Er hat dort in Afrika so viel Not gesehen, dass er sich entschieden hat, zu helfen. Er ist einen Schritt zurück von seiner Karriereleiter, damit er sich von dort an für Menschen investieren konnte. Wie die Hilfe aussieht und wer Matthias Klöti ist, das finden wir aus in dem Vis-à-vis. Mega schön sind ihr dabei. Ich bin Ruth Stutz.
Ja, ich freue mich mega, dass ich da sein darf, Matthias Klöti. Ich bin hier jetzt in einer Bankfiliale. Bin ich nicht so oft. Es ist interessant, um da zu sein. Du bist Leiter von einer Niederlassungsstelle von einer grösseren Bank. Ich habe dich vorher schon gefragt, muss man da jeden Tag mit Hemd und Krawatte arbeiten? Das ist so das, was ich gerade so im Kopf habe.
Ja, das sind die Standardkleider, die ich am Morgen anlege. Das ist der Vorteil. Ich brauche nicht so einen grossen Kasten. Ich habe nicht so eine grosse Auswahl. Und muss nicht überlegen, was ich muss anlegen am Morgen.
Also es stresst dich nicht?
Klar, wenn ich könnte wählen, würde ich gerne mit Jeans und einem Polohemd arbeiten. Aber der Dresscode ist so, wie er ist. Und dann passt das.
Mhm. Weißt du, du hast ja eine Vergangenheit in der Jungschied, Sefi. Das ist ja für dich mega prägende Zeit. Das ist ja so anders, oder? Da gehst du irgendwie mit irgendetwas, gehst du her, wirst mega dreckig. Passt das zusammen, habe ich mich gefragt.
Ja, das passt auch. Ich komme gerade in den Sinn, in der Jungschi haben wir auch eine Uniform gehabt, das blaue Hemdli und mit den Jeans.
Stimmt.
Und die Jungschi-Krawatte. So habe ich eigentlich dann meine Samstagnachmittage auch verbracht. Das Setting war ein bisschen anders gewesen, aber mega cool.
Mhm.
Etwas, was gemeinsam ist von der Jungschi hier zu der Bank, ich habe dann einen Haufen mit Jungschi-Kindern zu tun gehabt, spätere Leitungsfunktionen mit Eltern von den Kindern und da habe ich die Interaktion mit Mitarbeitern und Kunden. Beides hat mit Menschen zu tun und das habe ich gerne.
Wir sind jetzt hier zu Rotrist. Du bist ja auch in der Nähe, glaube ich, aufgewachsen. Gell? Also du bist ein richtiger Aargauer Bub, kann
genau,
ich sagen.
Genau, ja. Ich bin Strengobach gross geworden, wohne mittlerweile in einem Dorf weiter im schönen Vorenwald, vor dem Wald. Arbeite in Rotrist, das ist alles innerhalb von 5-6 Autokilometer.
Komm, wir reden ein bisschen über deine Kindheit. Wie hast du deine Kindheit erlebt? Was kommt dir so in den Sinn?
Wenn ich zurückschaue, mega schön. Ich bin mit 3 Geschwistern zusammen aufgewachsen, bin der 2. älteste, habe eine Zwillingsgeschwister, 2 Stunden älter. Sie stolz drauf.
Ah doch, 2 Stunden, nicht
ja.
Ein paar Minuten, eine Sekunde.
Nein, ja. Das war eine längere Zeit gewesen, offensichtlich zwischeninnen. Meine Eltern hatten eine Bäckerei und einen Kaffee gehabt. Ich bin zwischen Glassen und Gipfeli gross geworden. Das war mega schön gewesen. Ich hatte einen kurzen Schulweg gehabt, über die Strasse 100 Meter. Bin ich an der Schule gewesen. Mein Leben in meiner Jugend ist vorwiegend aus Jungscharpen bestanden. Ich hatte meine Freunde dort. Ich bin sehr, sehr gerne gegangen in einem Umfeld, das mir gepasst hat. Es sind Freundschaften, die heute noch bestehen. Und ja, so bin ich eigentlich gross geworden.
Mhm. Und eben, du sagst, deine Eltern sind, haben eine Bäckerei gehabt, Konditorei. Was hat das geheißen? Also sind ihr viel nach der Schule dorthin und haben dort dürfen etwas noch essen, zu vier essen? Oder stellen wir das sehr fein vor?
Ja, das ist fein. Bei uns war es nicht Selbstbedienung. Ja. Wir mussten immer fragen. Durch den Sommer haben wir sehr geschätzt, dass wir von den frischen Glassen haben konnten. Mhm. Täglich. Aber wir mussten fragen. Ja. Ich mag mich erinnern, dass wir zum Beispiel das Brot, das wir gegessen haben am Morgen oder in der Regel auch zum Nacht, das war vom Vortag gewesen. Also wir hatten nicht das frische Brot gehabt. Samstag oder am Sonntag immer frisch ein Rauchbrot und ein Zopf. Das sind so ein bisschen die Erinnerungen an das Wochenende.
Hast du auch Verbindung zu dem? Also weißt du, hast du gerne in der Küche gearbeitet oder hat das dir etwas gegeben?
Nein, ich habe auch gar nie darüber nachgestudiert, in die Fußstapfen von meinen Eltern zu treten. In jungen Jahren habe ich gerne Marmorkuchen gemacht und Omelette, aber das war es dann schon.
Ja, also auch jetzt nicht mega viel in der Küche anzutreffen?
Nein, die einfachen Sachen, das geht tipptopp, aber ein Riesengehöch, das ist nicht etwas, wo mir Spass macht.
Mhm. Die Jungs, hast gesagt, das hat dich geprägt. Also vielleicht noch zum also es ist Fadi, Zefi, also was heisst das genau, Jungschi? Ich finde immer, Jungschi kennt man gar nicht so gut. Man kennt Zefi, Pfadi, ja. Es gibt noch Blauring.
Ja, also die Jungschi, wo ich dabei war, die ist entstanden in der reformierten Kirche in Strengelbach. Das war ein Zefi-Jungschi. Wir haben am Samstagnachmittag haben wir uns in der Regel um zwei getroffen, Jungschi-Programm bis um 4, 5. Wir sind miteinander im Wald gewesen. Die Programme sind aufgebaut gewesen, irgendwo auf einer Geschichte aus der Bibel, wo man Rollenspiele gemacht hat, so Geschichten, oder was man auch immer so im Wald macht. Häufig hat dann ein Brötchen dazugehört, ein Zusammensein. Ja, das war am Samstagnachmittag gewesen. Später dann, wo ich ein bisschen grösser geworden bin, Leitungsfunktionen übernommen habe, haben wir uns unter der Woche einmal getroffen, mit den Leitern, um die Programme zusammenzustiefeln, zum überlegen, wie gestalten wir die Programme am Samstagnachmittag.
Hm. Also ihr habt Geschichte aus der Bibel gehört, hat dir das etwas gegeben? Oder, also hast du etwas mit dem anfangen?
Ich habe die Geschichte mega interessant gefunden, aber irgendwo eine persönliche Beziehung jetzt zu diesen Geschichten oder zu den Charakteren der Geschichten habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht gehabt.
Also die erste Priorität, hast du mir sogar gesagt, in den Infos, die du mir über dich geschickt hast, ist wirklich die Jungschi gewesen, die ganze Jugend durch. Das hat dich mega, das hat sich auch ein bisschen Stabilität gegeben, oder? Gerade in diesen Zeiten von Teenie, kann ich mir vorstellen, oder?
Ich bin, glaube ich, bis heute eine Person, die gerne Stabilität hat. Wir haben ein stabiles Familienumfeld gehabt daheim, was ich sehr geschätzt habe. Der Horror für mich war immer, wenn ich Schulgespendchen hatte, die zügeln mussten. In eine andere Gemeinde, das hätte ich nie wollen, aus dem Umfeld rausgerissen werden. Oder Eltern, die sich geschieden haben von Kollegen, wäre der Horror gewesen für mich. Da habe ich die Stabilität sehr geschätzt. Mhm. Auch ein Freundeskreis, den ich aufgebaut habe in dieser Zeit, hätte ich mir nie können vorstellen, plötzlich irgendwo in einem anderen Freundeskreis müssen suchen. Da hat mir die Stabilität extrem viel gegeben.
Also bist du ja recht ein treuer Mensch?
Sehr, ja. Ich betreue, glaube ich, so Personen, betreue so Arbeitgeber, treue innerhalb von der Familie. Das sind Werte, die mir sehr wichtig sind.
Und du sagst ja, die jüngste Zeit hat dich auch geprägt, im Sinne von, dass du wie gelernt hast, Leiter sein. Also nachher auch für deinen Beruf hat dich das weitergebracht. Was heisst das?
Ja, da habe ich manchmal wieder daran zurückgedacht. Ich habe im Beruf früher Führungsfunktionen übernommen, als Teamleiter, später dann als irgendwo mit 25 als Leiter von einer kleinen Niederlassung bei einer Bank. Und ich habe das Gefühl, ich habe eine Sozialkompetenz gelernt und mitbekommen in dieser jungen Zeit. Wie gehst du um mit Leuten? Was haben die Leute für Bedürfnisse zu verstehen? Den Leuten auf Augenhöhe zu begegnen, das sind Sachen, die mir in den Anfängen, in den beruflichen Anfängen sehr, sehr stark geholfen haben.
Du bist ja sogar nachher schlussendlich Vorstandsmitglied geworden in der Jungschar. Also hast dich auch später noch wirklich stark engagiert, wo du dann schon beruflich unterwegs gewesen bist. Weißt, wie würdest du jetzt sagen, das gibt es ja immer noch, Jungschar, Zefi, das gibt es ja alles noch. findest du es immer noch sehr relevant? Oder weißt, kannst du das empfehlen für Kinder heute, dass man dort hergeht?
Ich kann das nur empfehlen. Ich finde dort, wo die Kinder Interaktionen haben miteinander, extrem wichtig. Du kommst raus aus deinem gewohnten Umfeld daheim. Unsere Kinder sind jetzt grösser, aber was du hörst und liest, sind sehr viele Kinder heute mit Social Media unterwegs, mit einem elektronischen Gerät. Und ich bin der Überzeugung, wenn du in einer Jungschule bist, in einem Sportverein, in einem Theaterverein, wo auch immer, dort, wo du eine Interaktion hast mit Leuten, dort lernst du extrem viel für dein Leben.
Wie ist nachher dein Weg weitergegangen? Also weißt du, wie bist du überhaupt zu der Bank gekommen? Wann hat dich das angefangen zu interessieren? Aber du bist ja nicht aus dem Setting rausgekommen, von den Eltern jetzt zum Beispiel.
Nein, ich bin schulisch in ZEG. Das ist hier im Aargau die mittlere Bildungsstufe, nicht die Oberstufe. Und das ist nicht der klassische Weg, dass du von der ZEG nachher eine Banklehre machst. Ich hatte keine Ahnung, was ich beruflich machen soll. In die Fußstapfen von meinen Eltern treten, habe ich mir gar nicht überlegt. Das war auch nicht eine Option für mich. Irgendwann haben dann meine Eltern oder meine Mutter hat mir dann einmal gesagt, komm, wir gehen uns doch vorstellen bei der Bank. Sie hat jemanden kennt, wo der Filialleiter war. Und so bin ich dann mit meinen Eltern mich vorstellen. Und nach dem ersten Vorstellungsgespräch habe ich die Lehrstelle bekommen. Das war relativ eine einfache Geschichte. Ich habe dann gar nicht recht gewusst, auf was ich mir einlasse. Bei dort vermutlich auch noch nicht ganz so weit gsi als Person und habe den Ratschlag von meinen Eltern angenommen und die Lehrstelle entsprechend bekommen.
Aber Sie haben das gut gespürt, im Fall, oder? Das hat dir gelegen?
Offensichtlich, ja. Ich denke heute immer wieder zurück, der Weg, der dort gestartet hat, auf dem Weg hat sehr vieles aufgebaut, wie verschiedene andere Stationen im Leben auch. Ja, man kann sagen, es war ein Zufall. Ich habe heute das Gefühl, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, hat es ganz, ganz viele Stationen, wo irgendwo eine Fügung da war, wo mich durchs Leben durchgeführt haben.
Was heisst das? Also weißt, kannst du ein Beispiel geben? Jetzt ja, gerade mit der Banklehre zum Beispiel.
Ja, in der Banklehre, Banklehre vielleicht aufgebaut auf meine Erfahrungen als Jungschulleiter habe ich schon erklärt, so die soziale Interaktion mit Leuten, Führungssachen. Ich habe dort gelernt, genau zu arbeiten. Ich habe gelernt, dann zumal mit Computern umzugehen. Ich habe meinen ersten Computer in der Lehre gesehen und mit dem gearbeitet. Ich habe mir sehr viele Fähigkeiten angeeignet, die ich im administrativen Bereich brauchen kann. Ich habe Selbstständigkeit gelernt. Wenn ich heute zurückschaue, die Arbeit, die wir aufgebaut haben in den letzten 15 Jahren mit For Africa, habe ich sehr, sehr viel profitieren können aus dieser Selbstständigkeit, die ich mitbekommen habe während dieser Lehrzeit.
Du bist ja eidgenössisch diplomierter Bankfachmann, so richtig?
Richtig, ja.
Genau. Also, das ist aber nie dein Ziel. Weißt du, wenn man so auf die Bank gehört? Ich weiss, mein Sohn hat mich letztes Mal gefragt, Mama, soll ich mal zu der Bank arbeiten? Ich sagte, ja, wenn du viel Geld willst verdienen, ist das ein guter Plan. Ist das so, oder? Das ist ja schon so. Also, wenn man in der Bank arbeitet, dann kommt es gut mit dem Einkommen, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Ja. Also, ich habe jetzt nie müssen Sorgen haben, dass wir Mühe haben, unseren Lebensunterhalt zu bestreiten mit dem Einkommen. Das hat uns auch als Familienfreiheit gegeben. Ich habe ein sehr angenehmes, stabiles Einkommen gehabt. Hat meiner Frau ermöglicht, wo die Kinder klein waren, ihren Beruf aufzugeben und daheim zu sein für die Kinder. Später dann wieder einzusteigen. Aber sie ist sehr stark engagiert in der freiwilligen Arbeit und mit unter ein stabiles Einkommen von meiner Seite hat ihr die Freiheit gegeben, auch in der freiwilligen Arbeit zu arbeiten.
Also da spürt man euer soziales Herz schon wieder recht raus, gell? Mega schön auch von Seite von deiner Frau. Eben, aber wir können sich auch da mega ein gemütliches Leben machen, oder? Wenn das Geld immer so schön reinkommt, könnte man sich auch schön ein bisschen etwas anschaffen. Hat dir Geld nie so viel bedeutet, oder? Was würdest du sagen? Wie siehst du das Geld? Oder Wohlstand, weißt du? Was bedeutet dir das?
Ja, ich geniesse es, nicht jeden Franken zweimal umzudrehen. aber es ist nicht so, dass wir jetzt uns Sachen leisten, wo wir den Eindruck haben, die sind wahnsinnig unvernünftig. Von daher geniessen wir das. Wir sind uns beide aber auch bewusst, dass wir eine Verantwortung haben mit den Einnahmen, die wir haben, mit dem Verwalten des Geldes. Ich selber habe sehr grosszügige Eltern gehabt. Grosszügige Eltern in dem, dass sie Institutionen, Personen unterstützt haben. Das habe ich schon als klein mitbekommen und gesehen. Und ich glaube, das ist ein Stückchen weit auch etwas, was wir geprägt haben. Meine Eltern haben auch ein offenes Haus gehabt. Wir konnten Freunde heimbringen zu praktisch jeder Tag und, Tages- und Nachtzeit. Und das sind Sachen, die einen prägen. Mhm. Und Geld war jetzt für mich auch nie eine Option gewesen, meinen Beruf danach auszurichten. Das war wirklich mehr ein Zufall gewesen, mhm, dass ich in diese Branche gekommen bin.
Mhm. Oder eben nicht, gell?
Genau.
Die Karriere ist ja dann eigentlich auch so ein bisschen Führschritt gegangen. Also kann man sagen, oder? Hat ein bisschen Fahrt aufgenommen dann?
Ja, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich müsse oder will eine extreme Karriere machen. Mhm. Haben wir aber immer die Türen offen lassen, etwa mal noch einen Schritt weiter zu gehen. Das war so gewesen.
Ist automatisch in der Bank, hast du mir vorher schnell im Vorgespräch gesagt, oder? Dass man so ein bisschen den Karriereweg festlegt.
Ja, ich glaube, es ist auch, gerade besonders auch jetzt in dieser Situation, wo es einen Haufen Konsolidierungen gibt, bei den Banken, generell in der Wirtschaft, finde ich es verantwortungsvoll, mit den Mitarbeitern auch ihren beruflichen Werdegang zu besprechen, Weiterbildungsmöglichkeiten anzusprechen, dass man nicht irgendwo mal immer plötzlich auf einem Abstellgleis ist.
Hm. Komm, wir reden noch ein bisschen über dein Privatleben. Du hast es schon angesprochen, du hast eine Frau und zwei Kinder. Die bedeuten dir ganz viel, gell? Was hat die Familie für einen Stellenwert in deinem Leben?
Ja, ich habe drei Standbeine in meinem Leben. Der erste ist die Familie, das ist der wichtigste. Dann der Beruf und das dritte ein Hobby. Mehr will ich gar nicht. Ich will dort den Fokus setzen auf diesen drei Standbein.
Das ist spannend, gell? Das hast du mir auch gesagt. Drei Sachen in deinem Leben willst du haben, wo du dich darauf konzentrierst. Aber es gibt ja noch viel mehr. Also könntest du ja noch viel mehr machen wahrscheinlich, wie ein Hobby.
Ja, das könnte man. Ich versuche, die anzahlmässig wenigen Sachen richtig zu machen. Das hängt vielleicht auch mit der Treue zusammen, die ich habe, an diesen Themen und den Leuten, die ich mit ihnen arbeite. Von daher habe ich es sehr geschätzt in jüngeren Jahren, dass ich einen neuen Arbeitsweg hatte. Ich konnte heim essen, jeden Tag. Ich habe Familien und Frau und Kind gesehen. Man konnte die wichtigen Sachen austauschen am Mittagstisch. Das ist auch etwas, was mir meine Frau heute spiegelt, dass sie das dann sehr geschätzt hat.
Mhm.
Von daher ist Familie extrem wichtig. Heute sind die Kinder erwachsen. Die sind 3 und 25. Und ja, wenn man zurückschaut, ist es mega lässig, können zu sehen, welchen Weg sie auch gemacht haben.
Mhm. Du hast ja durch deine Frau auch gut gelernt, Englisch lernen, gell? Da hat sie, glaube ich, einen rechten Einfluss. Und das hat ja dann wiederum sehr begünstigt, als ihr dann auf Afrika sind, dass ihr dort gut, dass du gut hast kommunizieren. Also du wärst eigentlich von dir aus nicht ins Ausland, gell?
Nein. Wie gesagt, ich bin wohl in meinem geografischen Mikrokosmos hier im Aargau. Und sie hat dann gefunden, hey, komm, wir gehen nach England, gehen Englisch lernen. Ich habe mich dann dazu entschlossen, mit ihr mitzugehen. Wir sind in Südengland gewesen, in einem Sprachaufenthalt, 3-4 Monate, haben eine Auszeit gemacht, insgesamt von 9 Monaten, sind dann noch reisen. Das ist etwas, was ich mir nie hätte vorstellen vorher, länger im Ausland zu sein. Und heute bin eher ich der, wo sehr gerne reist, wo ein Haufen unterwegs ist und sie es eher geniesst, in Massen zu reisen und Zeit auch in ihrem Umfeld zu verbringen.
Das hast dich da recht verändern.
Das hat sich extrem verändert.
Mhm. Also es hat ganz sicher mit dieser Reise zu tun, oder, wo 2010 stattgefunden hat. Kannst du uns dort ein bisschen mitnehmen? Was ist dort passiert? Was ist das für eine Reise gewesen?
Wir sind als Familie im 2010 mit einer Gruppe von etwa 15 Leuten nach Südafrika gereist. Die Anfrage kam von Freunden von uns, die wir aus der Kirche kennt haben. Sie haben eine Reise organisiert und haben dann dieser Reise Missionstrip gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Habe mich auch nicht recht darum da. Wir haben uns angemeldet, sind im Herbst 2010 nach Südafrika. Für mich das erste Mal so richtig in Afrika. wir haben dort während zwei Wochen auf einer Base, auf einer Missionsstation von Jugend mit einer Mission gewohnt. Mhm. Eine relativ bescheidene Unterkunft. Ich mag mich heute noch erinnern, am ersten Abend, wo wir sind duschen, unser Sohn, 12 in denen, und ich, hat er gesagt, du, ich werde am liebsten wieder heim. Es war einfach nicht wie ein Badzimmer wie daheim. Und ich habe dann zu ihm gesagt, oder ich habe es vermutlich nur gedacht, ja, ich glaube, ich auch. Mhm. Das war so ein bisschen das erste Nachkommen von uns in Afrika. Heute ist das für mich normal, nach so vielen Reisen, dass man auch nicht den Komfort hat wie daheim. Und das ist ja auch ein schönes Erlebnis, wenn man in fremde Kulturen eintauchen kann. Mhm. Wir sind dann während zwei Wochen auf dieser Missionsstation gewesen. Wir haben jeweils am Morgen in Schulstunden können einsitzen von Studenten, die ein Bibelstudium gemacht haben. Und am Nachmittag haben wir praktische Arbeitseinsätze geleistet in den Armenvierteln und in der Stadt, wo mich dann doch noch ziemlich herausgefordert hat.
Mhm, warum?
Die Herausforderung für mich war, wir sind in einer Stadt, wo Arm und Reich extrem nahe zusammen sind. Wir haben am Nachmittag Einsätze gemacht in Armenvierteln, Leute, die in Blechhütten wohnen, auf Lehmboden, kein flüssendes Wasser, Toiletten nicht im Haus. Und wenn es der abgelöscht hat, und das ist vorgekommen, dann haben wir die Möglichkeit gehabt, 5 Minuten weg in den Shopping Mall ein feines Fleisch zu essen und einfach gemütlich zusammenzuziehen und auszutauschen. Und ich glaube, es war das Spannungsfeld, wo mich extrem herausgefordert hat.
So nah beieinander, oder?
Ja. Genau. Ja. Ja.
Krass. Und eben dann siehst du so eine riesen Armut, oder? Ist es das gewesen, was dich so aufgewühlt hat? Oder hat es dich aufgewühlt? Oder hat es mit dir gemacht, so gefühlsmäßig? Schlechtes Gewissen, oder?
Ja, nein, ich glaube, es war nicht ein schlechtes Gewissen gewesen. Was es für mich ausgemacht hat, ist wirklich, ich vermute, ich habe hinterfragt, wie viele das hinterfragen, warum habe ich das Recht, so aufgewachsen zu sein, wenn ich aufgewachsen bin oder aufgewachsen bin. Warum hat es Leute, die so aufwachsen, wie sie aufwachsen? Das Krasse war, sie sind ja nicht abgelöscht in ihrem armen Viertel. Sie sind, haben eine Lebensfreude, auch viele haben eine Lebensfreude ausgestrahlt.
Ja, sicher. Ich
nicht können verstehen, wie kann man das ausstrahlen, wenn man in solchen Umständen lebt. Mhm. Ich glaube, das war etwas, was mich herausgefordert hat. Und ich bin als Person jemand, der gerne Sachen versucht, in die Hand zu nehmen, Sachen vorwärts zu treiben. Und habe dann relativ schnell den Eindruck gehabt, in diesen zwei Wochen, da musst du irgendetwas machen. Mhm. Keine Ahnung gehabt, was, keine Ahnung gehabt, wie. Das hat sich dann herauskristallisiert in diesen zwei Wochen, dass ich gerne mithelfen möchte, einen Verein zu gründen, wo wir verschiedene Projekte im südlichen Afrika mit unterstützen können. Mhm. Eine Idee, was wir gerne mit unterstützen möchten, haben wir noch nicht gehabt. Ich habe zwei Kollegen gefragt, die mit auf dieser Reise waren, würdet ihr mir helfen, einen Verein zu gründen, weil wir müssen 3 sein, um einen Verein zu gründen. Ja. Wir haben das vor Ort entschlossen und wo wir heimgekommen sind, umgesetzt.
Aber du bist ja jetzt nicht so ein Typ, der so gerne Veränderung hat. Habe ich jetzt ein bisschen rausgehört? Hat dich das muss ja, oder stimmt das gar nicht?
Mal, es ist schon so. Ich hatte ein anderes Erlebnis gehabt innerhalb von diesen zwei Wochen. Wir haben im Rahmen von dem Schulbesuch bei den Bibelschülern haben wir Gebetszeiten gehabt und ich habe 2-3 Mal klar das Gefühl gehabt, da redet Gott zu mir zum Thema Geld. Hat 2-mal klar gesagt, oder ich habe 2-mal klar gehört, gib du einen schönen Teil von deinem Ersparten weg, und hat mir klar gesagt, woher? Mhm. Dort vor Ort. Mhm. Und das hat mich recht herausgefordert. Mhm. Ich bin mir gewöhnt, grosszügig zu sein. Wir haben als Familie schon immer auch Leute, Kirchen unterstützt. Und gleichwohl sind das Beträge, die mich extrem herausgefordert haben. Aber ich habe gewusst, da hat Gott zu mir geredet. Ich bin dann zu meiner Frau. Nach
also hast du konkrete Beträge gehört?
Ja, ich habe einen konkreten Betrag gehört. Bin dann zu meiner Frau und habe das Erlebnis erzählt. Und dann sagt sie, wenn du das gehört hast, dann machen wir das. Mhm. Am nächsten Abend in einem ähnlichen Setting hat Gott noch einmal zu mir geredet, zum gleichen Thema, hat aber gesagt, der Betrag, den du gestern gehört hast, das ist nicht der Betrag. Der, den du sollst weggeben, ist viermal so hoch.
Ui, okay, ja.
Und dann habe ich dann gefunden, okay, lass mich das mal besprechen mit meiner Frau. Und sie hat dann gesagt, wenn du das gehört hast, dann machen wir das. Und ich bin hergesessen am gleichen Abend vor dem Computer und habe die Zahlung ausgeführt. Das war so ein krasses Erlebnis für mich, wo ich gewusst habe, Gott hat zu mir geredet. Und in Kombination mit diesen Erlebnissen habe ich gewusst, ein Teil von unseren Ressourcen, finanziell, aber auch persönlich, soll in südlichen Afrika investiert sein.
Weißt du, das klingt ja schon noch krass. Also man hört etwas. Also es kann ja ein Gedanke sein. Und du machst aufgrund von dem so eine Einzahlung, gerade auch so schnell. Deine Frau vertraut dir. Du hast vorher gesagt, die Geschichte von der Bibel, weißt, hat dir nicht so viel gesagt. Also irgendetwas ist mega passiert, dass du sagst, du hättest Gott gehört. Also du hast auch von Gebetszeiten geredet. Also es war ein christlich geführter Ort gewesen. Was hast du denn für eine Beziehung zu dem Glauben, zu dem Jesus, dass du so auf das baust?
Ja, wie gesagt, ich bin in einem christlichen Setting aufgewachsen, Sonntagsschule, Jungschar, habe die Geschichte mitbekommen, habe aber zu dieser Zeit nicht eine persönliche Beziehung gehabt, zu Jesus. Ich habe mir dann später, in der Kirche, wo wir waren, habe ich einen persönlicheren Zugang bekommen. Zu Jesus, habe mich dann entschieden, ihm nachzufolgen, habe mich entschieden, mich zu taufen, hier in der Aare, hier in Rotrist, wo ich jetzt arbeite. Und von dort her ist die Beziehung einfach immer tiefer geworden und gewachsen. Und ich spüre bis heute in unregelmäßigen Abständen, wie er zu gewissen Themen nicht zu mir redet. Und wenn ich merke, Gott redet zu mir, dann tue ich vielleicht ganz naiv, nicht hinterfragen, dann tue ich handeln. Ich tue mich vielleicht mit meiner Frau noch austauschen, aber häufig steht nach einer Handlung und relativ zeitnah.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Aber wie kannst du das unterscheiden, deine Gedanken und das, was du von Gott hörst?
Das kannst du manchmal nicht unterscheiden. Ich habe den Eindruck, wenn es gute Gedanken sind, dann sind das Eindrücke oder Gedanken, die von Gott kommen. Wenn das eher negative Gedanken sind, dort kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott zu mir destruktiv oder negativ redet. Aber wenn das gute Gedanken sind, zukunftsgerichtete Gedanken, Gedanken, die jemand anderem dienen, dann nehme ich das so an. Und schlafen in der Regel nicht noch einmal oder zweimal drüber.
Sicher.
Gerade wenn es herausfordernde Gedanken sind für mich, auch wenn es gute sind, wenn irgendwo ein Action hinten nachher muss kommen, habe ich das Gefühl, wenn ich noch einmal drüber schlafe, dann ist der Gedanke wie nicht mehr so relevant. Ja. Und dann tue ich ihn nicht weiterverfolgen. Also wenn das wirklich für mich Eindrücke sind, wo ich das Gefühl habe, die sind klar, dann habe ich relativ schnell.
Aber das muss für dich ganz klar ein Gedanke sein, sie sind von Gott in dem Afrika, oder? Ja. Dass du das gewusst hast. Also ja, das finde ich jetzt recht. Ja, das ist ein riesen Vertrauensschritt, oder?
Ja, es ist für mich so ein vertrauensvoller Gedanke gewesen, oder ein Gedanke, wo ich das Gefühl hatte, der muss in die Umsetzung kommen, dass ich heute noch sehr häufig an dem Moment festhalte. Weil es gibt immer in Lebenssituationen, bei mir sind es die Situationen mit dieser Arbeit in Afrika, wo man sich selber hinterfragt, wo man Situationen hinterfragt, wo man es wirklich einfacher könnte haben, wo man die Zeit für sich könnte investieren. Und ich dann muss sagen, trotz allen Herausforderungen und Schwierigkeiten habe ich diesen Auftrag dann gefasst. Und dieser Auftrag, der geht weiter. Mhm. Und da rühre ich nicht einfach den Bett her.
Mhm. Und das war ja der Start von dem Hilfsverein, kann man sagen, für For Africa. Mhm. Bis heute bist du dort stark engagiert, du bist Präsident von dem Verein. Erzähl uns ein bisschen von dieser Arbeit. Das war der Startschuss dort wahrscheinlich, oder? Mit dieser Einzahlung.
Genau, das war der Startschuss gewesen, wobei der Startschuss, die Einzahlung, die ist an die lokale Arbeit gegangen und an lokale Privatpersonen und ist nicht ein Startschuss gewesen für unsere eigene Arbeit.
Ja, okay.
Wir haben am Anfang noch nicht gewusst, welchen Fokus die Arbeit wird überkommen. Wir haben dann einen lokalen Student als erste Person unterstützt mit dem Kauf von einem Laptop. Das war ein Student aus dem Kongo und der hat für sein Studium hat er einen Laptop gebraucht. Das war unser erstes Investment gewesen. Und zurück nachher, als wir den Verein gegründet haben, haben wir weiterhin Kontakt gehabt, nach Südafrika zu der Familie Guntherlach, die dann zumal die Leiter gewesen sind von der Base von Jugend mit einer Mission. Und sie haben uns connected mit verschiedenen Leuten, mit lokalen Schulen. Oder Leute, die eine Jüngerschaftsschule gemacht haben dort, die später wieder in ihre eigenen Länder zurück sind, Arbeiten aufbauen. Mhm. Und wir haben die Kontakte gepflegt über die Zeit und haben so angefangen, Schulen oder lokale Arbeiten zu unterstützen, die es bereits schon gegeben hat.
Ja.
Wir haben nie irgendwo selber etwas aus dem Boden gestampft. Also die Partnerschaften, die heute noch existieren, die haben alle aus einem eigenen Antrieb von diesen Personen gestartet. Und wir tun die Partnerschaften punktuell finanziell unterstützen, dass sie ihre Arbeiten so machen können, wie sie machen.
Mhm. Also bis heute gibt es einfach so ganz verschiedene Hilfsprojekte. Also was machen die zum Beispiel jetzt ganz konkret?
Wir haben ganz konkret in Malawi, das ist eines von unseren grösseren Projekten, wo wir eine Partnerschaft sind. Das ist eine Schule mit mittlerweile 300 Kindern. Die hat ganz klein angefangen mit 30, 40 Kindern im Freien. Haben die Unterricht gehabt bei Wind und Wetter. Oder wenn eben das Wetter da war, wo es geregnet hat, haben sie keinen Unterricht gehabt. Mhm. Wir haben in Infrastruktur investiert. Wir haben in die Lehrerausbildung investiert. Wir haben das Gartenprojekt mitfinanziert, wo Mais und Gemüse angebaut werden kann, dass die Kinder verpflegt werden in der Schule. Es sind kleine Mikrobusiness entstanden rund um die Schule, die sollen Erträge abwerfen, um die Schule dann quersubventionieren. Mhm. Das ist eines der grösseren Projekte, wo wir sehr stark involviert sind, auch strategisch. Dann haben wir viele Projekte, wo wir strategisch überhaupt nicht involviert sind. Lokale Schulen, wo wir Klassenassistenten finanzieren, dass die Lehrer Entlastung haben, wenn die Schulklassen gross sind.
Die sind gross wahrscheinlich, oder?
Die sind sehr gross, je nachdem in den Ländern. Wir haben Klassenassistenten, die wir finanzieren. Wir haben ein Sportprojekt in Südafrika, sind wir Partner in Johannesburg vom südafrikanischen Rollhockeyverband.
Mhm.
Das ist auch ganz eine coole Geschichte. Ich weiss gar nicht mehr, vielleicht vor 7, 8 Jahre sind meine Frau und ich mit unserem Sohn in Spanien gewesen. Unser Sohn spielt in der Schweiz Rollhockey.
Rollhockey, was ist denn das?
Das ist eine Sportart, wo du auf Rollschuhe spielst. Also die Rollschuhe, die wir früher angehabt haben, vorne zwei Rollen, hinten zwei Rollen. Und der Rest dann ist Hockey.
Mhm, ja, okay.
Vier Feldspieler, ein Goalie. Er ist dann in der U17 Junioren-Nationalmannschaft gewesen als Teilnehmer. Wir haben in Spanien die südafrikanische Nationalmannschaft getroffen.
Mhm.
Die haben mit Hockeystöcken gespielt, wo vorne die Schaufel viel schmäler war oder weniger hoch war als die von allen anderen Ländern. Wir haben dann herausgefunden, dass die auf dem Tierboden spielen und durch das die Stöcke abgefeilt sind und sie gar nicht Finanzen haben, gross für regelmässig neues Equipment zu posten.
Mhm.
Wir haben dann vor Ort entschieden, die ganze südafrikanische Nationalmannschaft auszurüsten mit neuen Stöcken. Die haben nicht gewusst, was ihnen passiert. Und aus dieser Begegnung ist eine Freundschaft entstanden zu dieser Organisation. Wir haben als For Africa angefangen, diesen Verband zu unterstützen. Das ist ein kleiner Verband mit 4 Clubs im sportlichen Bereich, im Materialbereich. Und aus dem Engagement heraus ist ein schulisches Nachhilfeprojekt entstanden, wo heute 40 bis 50 Kinder jeden Tag schulische Nachhilfe überkommen, wo sie ihre Aufzüge machen können, wo sie einfach dort, wo sie Unterstützung brauchen, schulisch, das überkommen.
Mhm.
Und noch einmal, das kann kein Zufall gewesen sein, dass wir zu dem Zeitpunkt in Spanien gewesen sind, dass wir die Südafrikaner getroffen haben und aus dieser Begegnung der Sport kann weiter betrieben werden auf einem immer noch bescheidenen Niveau und nebenbei noch ein schulisches Nachhilfeprojekt können entstehen.
Also dort hat auch Gott die Hand im Spiel. Du sagst eben, für dich gäbe es keinen Zufall, das merkst du.
Ja, im Moment, wenn du die Leute triffst, dann hast du das Gefühl, es ist ein Zufall. Wenn du aber 8 Jahre zurückschaust, wie die Entwicklung gegangen ist, dann bin ich der Überzeugung, da muss Gott die Hand im Spiel haben.
Also mit For Africa haben wir jetzt, also kann man sagen, das hast du ja initiiert, also haben ihr mega viel Leben können Einfluss nehmen, also können ihr viel Einfluss nehmen. Was gibt dir das für ein Gefühl, weißt?
Es ist, wenn ich so in ruhigen Minuten zurückschaue, ist es wirklich mega schön.
Mhm.
Gefahr ist manchmal, dass man über Projekte redet, über Zahlen, über Finanzen redet und die einzelne Geschichte ein bisschen aus den Augen verliert. Darum ist es mir wichtig, dass ich 1 bis 2 Mal im Jahr meine Ferien im südlichen Afrika investieren, dass ich die Projekte besuche und an die einzelnen Geschichten herkomme.
Mhm.
Und das drückt mir jetzt gerade Tränen wieder in die Augen, wenn ich daran zurückdenke. Das ist wirklich für mich, kannst du sagen, der Lohn für diese Arbeit, wenn du kannst sehen, wie sich junge Menschen, wie sich erwachsene Menschen können weiterentwickeln. Die würden sich mit grösster Wahrscheinlichkeit auch sonst weiterentwickeln. Aber wenn du kannst ein Teil sein von dem und kannst sehen, wie Leben positiv verändert werden, dann berührt mich das extrem.
Mhm. Und das hat ja für dich auch einen riesen Einfluss gehabt. Also durch das, dass du dich entschieden hast, wir machen jetzt den Verein, heisst das auch geheissen, deine Woche sieht anders aus, hier in der Schweiz. Also du hast ja auch verzichtet auf einen Karriereschritt. Kannst du es da noch ein bisschen erzählen? Du bist schon Bankdirektor gewesen eigentlich.
Ja, das bin ich schon gewesen. Es ist dann ein weiterer Karriereschritt zum Thema gestanden, verbunden mit einer Bewerbung. Und ich habe dann zusammen mit meiner Familie abgewogen, wollte ich diesen Schritt gehen. Meine Frau hat mir immer die Freiheiten gelassen, privat, im Afrika-Engagement beruflich Entscheide zu fällen. Wir sind aber zusammen zum Schluss gekommen, dass ich diesen Schritt nicht machen wollte, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich bin beruflich noch mehr absorbiert und eins von den anderen 2 Standbeinen, Familie oder das Projekt in Afrika, könnte zu kurz kommen.
Mhm.
Und das war dann ein bewusster Entscheid gewesen, dort den Weg nicht weiterzuverfolgen.
Mhm. Hat dich das etwas gekostet? Oder weißt, ist das auch ein Schmerz gewesen, oder?
Es ist im Moment ist es eine Herausforderung gewesen. Wir sind zu dem Zeitpunkt in einem 3er-Führungsgremium gewesen, in dieser Bank, also in der Region. Und wir haben dann entschieden, dass man aus 3 2 macht. Und ich habe gewusst, wenn ich absage für den Karriereschritt, dann wird mein Job, den ich gemacht habe, Führung, dann braucht es mich dort nicht mehr. Das ist noch eine rechte Herausforderung gewesen. Ich habe aber gewusst, ich wollte einen Schritt nicht weitergehen. Das heisst, ich musste umschauen nach einer anderen Arbeit. Ich habe dann durch einen Zufall, in Anführungszeichen, ein früherer jüngster Bub von mir, der hat im HR gearbeitet bei dieser Bank. Und bevor ich diesen Schritt abgesagt habe, bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, sag du mir alle Nachteile, die dieser potenzielle Karriereschritt mit sich bringt. Und wir haben uns offen austauscht. Und es war mitunter ein Putzlisteinchen, dass ich dann diesen Schritt nicht gemacht habe. Und er hat mir dann eine Tür aufgetan innerhalb der Bank in eine andere Führungsposition. Geografisch nicht mehr ganz in der unmittelbaren Nähe.
Mhm.
Also für mich ein bisschen raus aus dem gewohnten Nest. Und habe dann einen Job antreten, wo ich ein Team führen konnte, wo mitunter eine der schönsten und lässigsten Zeiten war während meiner Bankkarriere.
Du hast mir im Voraus gesagt, du bist jemand, der gerne Kontrolle hat. Das heisst, es hat dich aber recht viel gebraucht. Weißt du, so im Nachhinein kann man ja gut über das erzählen, es tönt alles mega gut, aber ich nehme an, das hat dich recht gebraucht, um zu sagen, ich mache das nicht, aber ich weiss nicht, wo es durchgeht, oder?
Ja, der Entscheid, dass ich es nicht machen will, der war relativ früh oder gleich gefällt. Mhm. Der war, glaube ich, nicht einmal so schwierig.
Okay.
Die Herausforderung war einfach, was mache ich denn?
Mhm.
Das war eine rechte Herausforderung.
Mhm.
Und ja, da bin ich mega froh, dass es so schnell diese Türen hat können aufgehen.
Mhm.
Da kommt die Jungschar wieder ins Spiel. Oder? Du hast einen Jungschar-Bub, du hast das Vertrauen seit klein zu dieser Person, du kannst dir dieser Person anvertrauen, was du nicht immer kannst, wenn irgendwo ein Krango ist um einen Job. Ich habe einfach gelernt, in meinem Leben offen und transparent zu sein. Auch wenn wieder irgendwo mal eine berufliche Veränderung angestanden ist, dann habe ich meine Vorgesetzten früh ins Boot genommen. Die haben das gewusst. Und ich habe nie irgendwo einen Nachteil gehabt.
Mhm.
Und ich sage das auch heute zu meinen Mitarbeitern, wenn ihr beruflich weiter wollt, dann dürft mir das jederzeit sagen, ohne dass ihr einen Nachteil habt. Ich habe Freude daran, wenn ich das weiss und euch kann unterstützen auf dem weiteren Lebensweg oder auf dem beruflichen Weg.
Mhm.
Machen tun sie es in der Regel sowieso.
Mhm.
Und ich habe mega Freude, wenn mir jemand das Vertrauen entgegenbringt, auch so solche heikle Themen können auszutauschen.
Weißt, ist das damals nicht ein Spannungsfeld? Also jetzt siehst du in Afrika, wie wenig Geld, nehme ich an, könnte man das Menschenleben komplett verändern? Oder eben kann man so Einfluss nehmen? Dann bist du in einer Bank, ein Zeitchen auch im Private Banking gewesen, wo du mit so hohen Beträgen zugehst, hast du ja immer noch natürlich. Aber weißt du, denkst du damals nicht, hey, mit so wenig könntest du nicht ein bisschen gehen? Oder weißt du, nein, das machst du natürlich nicht mit deinen Leuten, die du zu tun hast. Aber einfach so die Spannung. Also wir haben mit so viel Geld zu tun, dort einen bräuchte es so wenig und es könnte so viel verändert werden. Ist das für dich nicht eine Spannung?
Nicht mehr.
Nicht mehr,
nein.
Ja.
Das Interessanteste für mich zum Thema Geld war an meinem ersten Tag in der Lehre, wo ich irgendwo 400-500'000 Franken durch die Maschine durchgelassen habe, zum Zählen.
Mhm.
Das war unvorstellbar.
Mhm.
Und heute sind das ein paar Papierfetzen, die man zählt, wo nicht irgendwo einen Wert haben.
Mhm.
Was für mich viel mehr im Vordergrund steht, ist die Wertediskussion mit meinem Gegenüber. Sei das mit Mitarbeitern, mit Kunden, mit Freunden, mit Leuten, die man irgendwo noch trifft. Was sind deine Werte im Leben?
Mhm.
Und es muss nicht jeder die gleichen Werte im Leben haben wie ich. Meine Werte sind Leben teilen, Finanzen teilen, nahe an den Leuten sein, Commitment abgeben, ehrlich, offen, transparent sein, im Privatleben wie im beruflichen Leben.
Mhm.
Und wenn jemand die Werte teilt, mega schön. Wenn sie jemand nicht teilt, dann gilt es das auch zu akzeptieren.
Jetzt hast du in Afrika so viel Not gesehen. Immer wieder gehst du ja runter und begegnest dem. Wie bringst du das zusammen? Ist das auch ein Spannungsfeld? Weißt du, mit dem christlichen Glauben? Der Glaube an den Jesus, der mit der Sonntagsschule gehört, er liebt dich, hat einen Plan für dich, hat dich genauso wollen. Und dann bist du zu Afrika und siehst die Verwahrlosung zum Teil. Ein Kind, wo es so schlecht geht, nehme ich an. Eltern, wo es nicht gut geht. Vielleicht auch, ja, sicher auch schwierige Beziehungen. Wie bringst du das zusammen? Weißt du, der liebende Gott?
Ja, das sind Antworten, wo schwierig zu finden sind. Und ich würde es nicht einmal in einem Spannungsfeld Afrika und in meinem persönlichen Umfeld sehen, wo ich da habe. Ich glaube, wir können auf der Straße rumlaufen und jede Person trägt irgendwo sein Rucksäckchen mit. Bei den Leuten ist es offensichtlicher und bei anderen Leuten sieht man es nicht.
Mhm.
Das ist auch in unserem Familienleben oder im persönlichen Leben trägt man temporär gewisse Rucksäcke mit, manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger lang. Ich erlebe häufig, oder wenn man von aussen her an die armen Viertel her schaut, ist es wirklich ein Elend. Wenn man drinnen ist, sieht man aber, wie es Strukturen hat, auch an solchen Orten. Genau gleich, wie wir hier Strukturen haben, vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene.
Mhm.
Wir betreuen ein Projekt in einem grossen armen Viertel in Kapstadt, in Khayelitsha. Das sind offiziell 1, 2, 3 Millionen Leute, die dort wohnen. Wir sind Partner von einem Fußballclub, der nebenbei auch noch ein Bildungsprojekt betreibt. Und wenn wir mit dem Auto dort in den grossen, das grosse Armenviertel einfahren, dann merkt man, ja, da ist Elend, aber da hat es Strukturen. Da hat es Läden, da hat es eine Freiluftpizzeria, da hat es viele arme Kinder, aber es hat auch ganz viele Leute, die sich dort auf einem anderen Niveau persönlich engagieren für das Wohlergehen der Kinder oder von ihren Nächsten. Und darum würde ich das nicht so pauschalisieren. Ich glaube, es ist relevant, dass man dort hergeht und sieht, wie funktioniert das? Wo sind die Strukturen? Und ich merke, im Moment haben wir familiär ein bisschen schwierige Herausforderung. Ich habe die Möglichkeit, dass ich meine Freunde nach Madagaskar anrufen, mich austauschen, sie fragen, wie geht's dir? Und sie beten mit mir am Telefon über diese Situation, in der wir drin stecken. Und darum habe ich das Gefühl, der liebende Gott, der ist überall auf der Welt. Aber es ist eine Herausforderung, Antworten zu sehen, warum bricht es die einen härter als die anderen.
Ja.
Da habe ich keine Antwort drauf.
Also das heisst, du bist immer wieder in Kontakt mit Leuten von Afrika, mit diesen Hilfsorganisationen oder Hilfsprojekten, Leuten, die dort Leitungspositionen haben?
Ja, wir sind Partner von 18 Projekten in 6 verschiedenen Ländern. Und dort sind wir alle bei uns im Vorstand in einem regelmässigen Austausch. Lange habe ich das selber gemacht, bis ich irgendeinmal vor lauter Arbeit fast nicht mehr mögen. Und wir haben dann die Strukturen ein bisschen anders gemacht bei uns. Und jede Person, die im Vorstand ist, betreut mittlerweile mindestens eins von diesen Projekten. Das reduziert mein Ausfallrisiko, wenn ich irgendwo mal nicht mehr da bin oder irgendwo mal nicht mehr mag, dass das viel breiter abgestützt ist. Wir haben thematische Schwerpunkte gesetzt im Vorstand, so dass ich heute kann sagen, wenn ich nicht mehr da wäre, geht das weiter. Vielleicht nicht ganz genau gleich, aber das ist auch okay. Aber es sind Leute da, die das Know-how haben, die Erfahrung haben, die Chemie stimmt innerhalb des Vorstands und die Arbeit auch so könnte weitergehen.
Jetzt hast du vorher gesagt, eben persönliche Herausforderungen. Etwas, was ich von dir weiss, ist, dass deine Frau Epilepsie hat, gell? Also es heisst eben, die Not findet sich auch im nächsten Umfeld. Was heisst das denn eigentlich, Epilepsie? Also was bedeutet das für euch?
Ja, sie ist als Kind schon mit Epilepsie aufgewachsen. Ein erster wegweisender Entscheid war, wo wir noch kein Kind hatten, abzuklären, könnten unsere Kinder auch an Epilepsie leiden? Wenn ja, ist das für uns ein Entscheid, keine Kinder zu haben. Das war so ein, bisschen ein wegweisender Entscheid. Wir haben uns dann entschieden, Kinder zu haben. Kommen, was wollen. Und wir haben 2 gesunde Kinder. Das ist ein Geschenk. Und entlang von dieser Krankheit hat es natürlich immer wieder herausfordernde Situationen gegeben, mit Stürzen, mit Spitalaufenthalt, mit der Reha. Und das ist für mich mit unter dem Grund gewesen, dass ich nie beruflich einen langen Arbeitsweg haben wollte. Dass wenn irgendwo ein Vorfall ist, dann habe ich die Möglichkeit gehabt, innerhalb von kurzer Zeit daheim zu sein oder dort herzugehen, wo es auch immer mehr braucht.
Also hast du denn persönlich für eine Sicht auf so Leiden, auf so Not, auf Herausforderungen?
Für meine Frau ist es etwas, wo sie damit aufgewachsen ist. Und ja, wir hadern immer wieder mit dem Schicksal. Für mich, ich bin irgendeinmal dazugekommen und habe meine Frau nicht anders gekannt. Und bei ihr steht Epilepsie nicht im Mittelpunkt. Es ist etwas, was sie hat, genau gleich, wenn ich Heuschnuppen habe oder irgendjemand ein anderes Leiden in Anführungszeichen hat. Mir hat es geholfen, lernen da zu sein für Menschen, für meine Frau, für unsere Kinder, die es nicht immer einfach hatten, wenn die Mutter einen Sturz hatte. Das hat es mir gelernt, nicht zu sein, Gedanken auszutauschen, aber auch heute, wenn ich im Gespräch bin mit Menschen, man entwickelt irgendwo eine Sozialkompetenz auf einem gewissen Thema. Und das hat mir dort sicher sehr geholfen, auch Menschen können zu begegnen in diesen Nöten und in diesen Leiden, die sie selber persönlich haben.
Matthias, es ist so spannend mit dir zu reden und es erdet mich gerade. Du hast so eine schöne, ruhige Art. Es ist sehr entspannend mit dir reden. Du gut. Und ich würde einfach gerne wissen, ich frage das viel meine Gäste, weißt du, was gibt dir Hoffnung? Was würdest du sagen?
Hoffnung in einer Langfristperspektive oder in einer Ewigkeitsperspektive gibt mir der Glaube an Jesus Christus, dass ich weiss, ich werde, wenn ich mal nicht mehr da bin, bei ihm sein, gut aufgehoben sein, meine Nächsten wieder sehen und dass jede Person gleich ist, dort, wo wir dann werden sein.
Mhm. Danke vielmals, Matthias Klöti. Sehr ein schönes Gespräch gewesen, sehr inspirierend. Und ich wünsche dir und deinem Hilfsverein und deiner Familie einfach wirklich von Herzen alles Gute und Gottes Segen. Und weiter so.
Danke, merci vielmals.
Sehr inspirierend, danke.
Danke.
Der eidgenössisch diplomierte Bankfachmann Matthias Klöti, der sich seit vielen Jahren stark sozial engagiert mit dem Verein «For Africa». Der wird Menschen in ausgewählten Regionen zu Afrika mit bildigen Perspektiven bieten und helfen, dass die Armut abnimmt. Für das unterstützen sie als Verein einen Haufen Projekte, die es schon gibt vor Ort. Hilfe zur Selbsthilfe eben. Und wenn ihr euch da gerne mehr darüber möchtet informieren, wir verlinken euch noch so gerne den Verein «For Africa». In den Shownotes machen wir das. Und ich danke euch fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr möchtet. Vis-à-vis gibt es wieder in einer Woche. Dann mit der Sarah Maria Graber und ich bin Ruth Stutz. Ciao miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Herzlich, echt und ungeniert.